Kinder stellen viele komische Fragen. Die Eltern wissen das und die mit Kindern zu tun haben. Auch manche davon können selbst Erwachsene nicht so richtig beantworten und müssen nachdenken über die Antwort. Warum bist du so groß? Oder warum ist Schnee weiß? Warum muss ich schlafen gehen? Oft sind die Kinder mit banalen Antworten zufrieden, denn vieles werden sie erst verstehen, wenn sie älter werden, wenn sie erwachsen werden. Doch wann ist man erwachsen? Vor dem Gesetz sind wir es mit 18, in anderen Ländern 21. Die Neurowissenschaftlerin Dr. Lea Sommerweil von der Uni Harvard hat genau damit ein Problem. Denn der Reifeprozess unseres Gehirns ist mit dem 18. Lebensjahr immer noch nicht abgeschlossen. Und wir demnach noch gar nicht erwachsen sind. In einem kürzlich erschienenen Kommentar in einer Fachzeitschrift Neuron betont die Wissenschaftlerin, dass Teile unseres Gehirns erst in unserem 4. Lebensjahrzehnt vollständig ausgereift sind. Nun, biologisch gesehen wird da wohl was Wahres dran sein. Das erklärt, warum einige immer noch Kindsköpfe sind, obwohl sie längst Erwachsene sind. Damit kann man das begründen. Mit Erwachsensein verbinden wir aber auch gleichzeitig einen Reifeprozess in unserem Leben. Doch manche schwere Lebensumstände können ein 12-jähriges Kind viel mehr reifen lassen als einen verspielten 40-Jährigen. Das Erwachsenwerden ist auch ein Thema der Schrift, besonders des Neuen Testamentes. Hier wird oft das Wort vollkommen für einen Erwachsenen benutzt, vollkommen im Glauben sozusagen. Denn in der Antike wurde das Vollkommensein für das Bild eines Erwachsenen herangezogen, im Gegensatz zu einem Kind. Paulus verdeutlicht das in einer anderen Stelle und sagt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindlich war. In 1. Korinther 13, Vers 11 nachzulesen. Einen aufmerksamen Bibelleser fällt aber ein Dilemma auf. Die Sache, werdet wie die Kinder. Und zwar hat das Jesus in Matthäus 18, Vers 3 gesagt. Ich lese ein paar Verse mehr. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Oder zum Beispiel in Markus 10, Vers 15 lesen wir, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das Dilemma besteht darin, dass einerseits einige Autoren des Neuen Testamentes nicht verstehen können, warum manche Gläubige noch immer in den Flegeljahren stecken und sich wie Kinder benehmen, obwohl sie als Erwachsene sich verhalten sollten. Und auf der anderen Seite erwartet Gott von uns das Wesen eines Kindes. Und deshalb stellt Jesus hier ein Kind in die Mitte, einen so einen kleinen Knirps. Wir lesen das und denken, wie passt denn dieses beides zueinander? Es kann doch nicht zusammenpassen. Das Wesen eines Kindes zu haben und mein Verhalten soll im Glauben auch wie ein Erwachsener sein. Einen reifen Erwachsenen darstellen. Und so kommen wir zum Schluss vor, wie der Baridans-Esel, der, ich zitiere, exakt zwischen den zwei gleichen Heuhaufen stand und verhungerte. Da er sich mangels einleuchtenden Grundes entweder vom linken oder vom rechten zu fressen für keinen der beiden entscheiden konnte. Doch das Neue Testament vereint beides, das kindliche Wesen des Glaubens und das mündige Handeln die geistliche Reife. Von diesen zwei Aspekten des Neuen Testamentes, geistliche Reife und das kindliche Wesen des Glaubens eines Christen, betrachten wir heute Morgen den kindlichen Glauben. Jesus sagte also, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen, nach der Hoffnung für alle. Wenn Jesus hier ein Kind in die Mitte nimmt, dann sollen wir etwas von diesem Kind lernen. Es ist eine Lektion. Erstens, es hat etwas, was die Erwachsenen nicht haben. Und zweitens, wir sollten erkennen, dass das Reich Gottes nicht nach den Maßstäben dieser Welt funktioniert. Vielleicht denkst du, hier in diesem Text geht es um Empfangen und Hineingehen, also nur um die Bekehrung, sonst gar nichts, wo ich einfach zum Glauben an Jesus komme, wo ich meine Skepsis, Zweifel und das rationale Denken ablege und dann in die Königsherrschaft, in das Reich Gottes als sein Kind eintrete. Da muss ich halt mich demütigen wie ein Kind sein. Natürlich hat dieser Text auch diese Anwendung, aber auch weit mehr, glaube ich. Denn manche Menschen geben weniger das Wesen eines Kindes ab, wenn sie in das Reich Gottes eintreten. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 28, 23 bis 24. Paulus, da ist die Rede von Paulus, und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Mose als auch aus den Propheten, von frühem Morgens bis zum Abend. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, anderen aber glaubten nicht. Hier wurde stark argumentiert und an den Verstand appelliert. Schaut doch, was die Schriften sagen. Hier steht es doch, wird wohl Paulus immer wieder gesagt haben. Das mit dem, wie Kinder werden, passt in diese Situation gar nicht. Was hat es jetzt auf sich mit diesem Werden wie die Kinder? Der Anlass, wie wir auch gehört haben, für dieses Beispiel mit dem Kind war eine Frage der Jünger Jesu: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Hier schalten sich wieder unsere Prinzipien ein, die Erwachsenenprinzipien. Es geht also um mehr als nur einmal zu empfangen oder hineinzugehen in das Reich Gottes wie ein Kind. Das Reich Gottes stellt die Vorstellungen, die wir haben, von einem Reich, von einer Herrschaft auf den Kopf. Jesus, Herr und Meister unseres Lebens, wusch seinen Jüngern die Füße und er sagte, jetzt versteht er das nicht, aber später werdet ihr das verstehen. Auch etwas anderes verstanden sie nicht, als Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um zu dienen, bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ein König, ein Herrscher ist nicht gekommen, um bedient zu werden, das versteht man nicht. Die Jünger Jesu überlegten, was muss man vorweisen, um etwas Besonderes zu sein im Reich Gottes, Erster zu sein. Sie dachten dabei an eine wichtige Position vielleicht, so wie die Mutter von Johannes und Jakobus, als sie Jesus bat, zu bestimmen, der eine sollte zum Linken und der anderen zur Rechten Jesus sitzen in seinem Königreich. Sie dachten, Jesus wird dieses Königreich jetzt und hier aufrichten in Israel. Etwas zu sein und Bedeutung zu haben, liegt in unserer Natur. Wir glauben es manchmal nicht, aber wir auch im versteckten Denken und Handeln versuchen wir etwas dem anderen vorzuweisen. Etwas wichtig zu sein. Doch wenn wir in das Reich Gottes eintreten, als Gottes Kinder, müssen wir umdenken. Prinzipien dieser Welt sind hier fehl am Platz. Jesus sagte zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann trifft es auch auf dich zu, was Jesus in Johannes 17, Vers 16 sagte. Sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und jetzt frag dich mal, welches Gedankengut beeinflusst meine Überzeugungen, meine Einsichten, meine Standpunkte? Wie denke ich über Ehe, Familie, Sexualität, Geld, Konsum, Ausländer und so weiter? Wie denke ich darüber? Was beeinflusst mich mehr? Was prägt mein Denken? Der Mainstream dieser Welt oder Gottes Gedanken, Gottes Wort? Wenn Jesus sagt, sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von der Welt bin, dann frag dich mal, was beeinflusst dein Denken? In den Entscheidungen, in den Standpunkten und in den Überzeugungen. Als Grundlage, als Basis nimmt Jesus ein Kind als Lektion, ein kleines, schwaches Wesen, das auf die Fürsorge der Eltern angewiesen ist. Und es geht hier nicht um das Alter eines Kindes, denn die negativen Seiten der Kindheit kennen wir alle zu gut. Wir kennen ja den Spruch, hier geht es wie zu im Kindergarten, wenn man Erwachsene beobachtet. Wenn Paulus von Erwachsensein eines Christen spricht, so sind auch nicht die negativen Seiten eines Erwachsenen gemeint. Hier geht es um eine Einstellung, die wir als Kinder Gottes ausleben sollten. Weil Gott, so wie in Kolosser 1, Vers 13 steht, uns gerettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. Und das zeigt, dieser Vers zeigt, dass der Begriff Reich Gottes nicht nur auf das Himmelreich beschränkt ist, also nicht nur um meine Bekehrung geht, in das Reich Gottes einzutreten, sondern auch auf unser alltägliches Leben mit Christus. Wenn wir versetzt sind in das Reich seines Sohnes, leben wir mit Jesus täglich und haben uns auch dieses kindliche Wesen anzueignen, von dem Jesus spricht. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Und überhaupt, Jesus hat oft das Wort Kind benutzt. Kinder des Reiches, sagt er. Sogar zu seinen Jüngern sagt er, meine Kinder. Auch Paulus verwendet auf diesen Begriff, wenn er an die Gemeinden schreibt, wandelt als Kinder des Lichts, Epheser 5, Vers 8. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, Epheser 5, Vers 8. Was ist am Kindsein so wichtig, dass Gott gefallen hat, daran hat? Drei Merkmale eines Kindes sollten uns helfen, die Aussage Jesu zu verstehen und uns selbst darin zu prüfen. Erstens, Kinder haben keine festgefahrene Vorstellung von Realität. Für uns Erwachsene ist diese Sicht eine Katastrophe. Mehrere Kinder, denen man beim Zu-Bett-Gehen die Narnia-Geschichte von C.S. Lewis vorlas, haben sich ein Beil geholt und hackten auf der Suche nach dem geheimen Eingang die Rückwand von Kleiderschränken auf. Andere haben ängstlich in den Schornstein reingeguckt und sich gefragt, wie passt denn der Weihnachtsmann da durch? Und viele andere Sachen. Sie wissen es nicht besser, erklären die Erwachsenen oder sagen wir von den Kindern, die an solche Sachen glauben. Und leider auch in Bezug auf Gott. Irgendwann mal, wenn sie erwachsen sind, werden sie sehen, das gibt es nicht. Denn in der Beziehung zu Gott ziehen wir, die Erwachsenen, gegenüber den Kindern den Kürzeren. Heinz-Werner Kubitzer, der das Buch Der Jesuswahn, wie Christen sich ihren Gott erschufen, schrieb, sagt in seinem Buch, der christliche Glaube ist irrational. Er schreibt, die Auferstehungsgeschichten sind unglaubwürdig. Sie widersprechen dem gesunden Menschheitsverstand. Vollkommen richtig. Seine Beobachtungen und das, was er schreibt, sind richtig. Wie soll ich ein Wunder Gottes mit meinem gesunden Menschenverstand erklären können? Wenn Tote lebendig werden, die Schöpfung in 6 Tagen fertig wird, die Sonne stehen bleibt, bei Josua zum Beispiel, oder 10 Stufen zurückgeht, wie bei Hiskia, als er krank war, wie soll ich das mit meinem Menschenverstand erklären? Oder wenn sich das Meer teilt und das Volk Israel durchgeht? Wie kann man seine Feinde lieben und ihnen vergeben? Wie kann man aller Diener sein und trotzdem der Erste sein? Rational kann ich das nicht erklären. Deswegen, der Glaube, über den sogar Jesus staunt, war von beunruhigt kindlicher Art. Und wenn wir die Evangelien lesen, wird unser Mangel an diesem kindlichen Glauben vor Augen geführt. Als sein Hauptmann zum Beispiel, der brachte diesen kindlichen Glauben, als er sagte: Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Du brauchst gar nicht zu kommen, sprich nur ein Wort. Paulus stieg aus dem Boot, um auf Wasser zu gehen, weil Jesus sagte: Komm. Oder das Fischernetz zu einer Tageszeit auszuwerfen, wo nach Erfahrung keine Fische zu fangen sind. Und Petrus sagte: Weil du es sagst. Das ist das kindliche Wesen. Meine Realität will ich verstehen, will sie planen und berechnen. Das ist mein Alltag. Doch an Gottes Realität festzuhalten, seinen Zusagen zu vertrauen, erfordert kindlichen Glauben, ein kindliches Wesen. Gottes Realität im Alltag ins Bewusstsein zu rufen, bedeutet zu wissen, dass er gegenwärtig ist in jeder meiner Lebenslagen. Und dazu ist mir der Psalm 139 so wichtig. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das bestätigt, was Petrus auch schreibt in 1. Petrus 1, Vers 8. Er liebt den, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, schreibt er an die Gemeinde. Ihr seht ihn nicht, Jesus, und trotzdem glaubt ihr an ihn. Doch einige sagen: Wenn es Gott gibt, warum macht er sich dann nicht etwas lautstärker bemerkbar, damit wir an ihn glauben? Damit ich ihn in meiner Realität erleben kann? Wenn es Gott wirklich so wichtig ist, dass wir an ihn glauben, warum bleibt er denn verborgen? Einer der bekanntesten Atheisten des vergangenen Jahrhunderts war Bertrand Russell. Als er mit 90 Jahren auf einer Party war, fragte man ihn: Mr. Russell, Sie werden unter Umständen bald sterben. Was werden Sie tun, sollten Sie nach Ihrem Tod feststellen, dass es Gott doch gibt? Was werden Sie tun, wenn Sie diesem Gott gegenüberstehen, dem Sie Ihr Leben lang getrotzt haben? Russell antwortete, dass er in diesem Falle mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen würde: Sie, Sir, haben uns nicht genug Beweise geliefert. Doch das kindliche Wesen dagegen fragt nicht, wie manche Erwachsene nach wissenschaftlichen Beweisen, um zu glauben. Gott aber kann machen, ist nicht ein Spruch eines Kindes, sondern von Paulus in 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann machen. Das hört man oft von den Kindern. Mein Papa macht das, ja? Oder, no, kein Problem. Von Paulus war das, der dieses kindliche Vertrauen hatte. Wenn du in deinem Alltag mit Gottes Realität rechnest, obwohl du den Herrn nicht siehst oder ihn hörst, sondern ihm vertraust, egal was kommt, dann ist es genau das, was Jesus erwartet, wie ein Kind zu sein, das mit der unsichtbaren Realität Gottes festrechnet. Die Realität Gottes in unserem Leben einzubeziehen, das ist ein Merkmal kindlichen Vertrauens. Zweitens, Kinder können noch Geschenke annehmen. Natürlich, die Erwachsenen auch, aber wie schnell diskutiert man darüber, ob wir das Geschenk auch verdient haben? Wie schnell machen wir uns Gedanken über die Pflicht zu einer Gegenleistung? Kinder reißen das Geschenkpapier fröhlich auf und freuen sich ganz direkt. Manche Großeltern bringen auch ein kleines Geschenk für andere Enkelkinder, wenn eins davon Geburtstag hat. Keiner von Ihnen, von denen jetzt nebenbei ein Geschenk kriegen, sagt: Aber Oma, an diesem Tag hat doch mein Bruder Geburtstag, das war doch gar nicht nötig. Nein, Kinder freuen sich über Geschenke. Als Erwachsene denken wir in zwei Kategorien. das habe ich verdient und das habe ich nicht verdient. Das heißt, es geschieht mir Unrecht. Wir können vieles, was Lob und Danksagung an Gott angeht, von den Kindern lernen. In Matthäus 21 lesen wir: Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du das nicht, was sie sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr denn nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob zubereitet. Sie haben kein Problem damit, jeden Tag für ihren Hund oder für ein Eichhörnchen zu danken, das auf dem Baum hin und her springt. Jemand sagte, nur mit dem kindlichen Wesen kann ich jeden Tag Gottes einfache Geschenke empfangen, ohne sie als gewöhnlich und selbstverständlich zu empfinden. Frag dich mal, ob dein Brot heute Morgen auf dem Frühstücksbrettchen selbstverständlich ist. Dass du Wasser hast, ein Dach über dem Kopf, dass es dir einigermaßen gut geht oder Arbeit hast, ist das selbstverständlich? Oder ist es ein Geschenk? Und genau das gleiche kindliche Wesen hilft mir, die Gnade Gottes in Jesus Christus, die Vergebung meiner Sünde am Kreuz anzunehmen, die mich nichts kostet und keine Gegenleistung erwartet, und dafür jeden Tag zu danken. Stell dir mal selbst die Frage, bin ich ein Beschenkter? Wenn dir als erstes nur das einfällt, was du nicht hast, dann hat Gott wohl einen Fehler bei dir gemacht, oder? Nein, er macht keine Fehler. Also ist es eher unsere Sicht und unser Denken falsch, dass wir glauben, ich bin nichts, habe nichts und kann nichts. Das liegt an unserem Denken. Kinder dagegen, die erarbeiten nichts, die verdienen nichts. Sie werden von denen, die sie lieben, beschenkt. Und das Gleiche trifft auch auf uns zu. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt sind. Allein das ist ein großartiges Geschenk, ein Kind Gottes zu sein. Und weiter lesen wir, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Römer 8, Vers 32. Werden wir ein Kind heißt, zu erkennen, dass Gott mich reichlich beschenkt hat. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir auch, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Dieses zum Leben und zur Gottseligkeit definiert die Bibel, das Neue Testament, nicht mit Wohlstand, mit Gesundheit und kein Leid zu haben. Nein, das ist nicht die Definition von alles zum Leben gegeben und zu Gottseligkeit. Wenn wir also ständig rumnörgeln, unzufrieden sind und immer was auszusetzen haben, dann nur deswegen, weil wir nach den Prinzipien dieser Welt leben. Und uns sagen, die uns sagt, du brauchst genügend Geld, du brauchst gutes Aussehen, du brauchst Intelligenz, Gesundheit um jeden Preis und so weiter und so fort. Und wenn du das in der Tasche hast, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn das sind deine Sicherheiten. Kein Wunder, dass Gott etwas dagegen hat, denn er will deine Sicherheit sein. Doch wenn du zum Reich Gottes dazugehörst, mit anderen Worten nicht von dieser Welt bist, wie Jesus selbst gesagt hat, dann soll es deine Eigenschaft sein, dankbar zu sein. Wie Paulus es auch bei uns aufs Herz legt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. 1. Thessalonicher Vers 18. Aber weil es so schwierig ist, dankbar zu sein in allen Dingen gerade, Wenn es nicht alles so reibungslos verläuft, wie man es sich wünscht, hat uns der himmlische Vater ein besonderes Geschenk gemacht. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. 1. Korinther 2, Vers 12. Und als letztes, Kinder wissen, wie man vertraut. Für ein Kind bringt eine belebte Straße, ein voller Bahnhof keinen Schrecken, wenn es sich an der Hand eines Erwachsenen festhalten kann. Deswegen müssen Kinder ernsthaft gewarnt werden, keinem Fremden zu vertrauen, denn das Misstrauen widerspricht ihrer Natur. Auch für uns Gläubige fällt es nicht leicht, Gott zu vertrauen, den man nicht sehen oder nicht hören kann. Wir haben nur das, was er uns gegeben hat, und das ist sein Wort. Für viele ist es aber das zu wenig. Kindern dagegen genügt ein Wort. Du hast gesagt oder du hast versprochen, sind manchmal ihre Sätze. Und sie wollen und sie hoffen, dass es eingehalten wird. Sie können sich nicht vorstellen, dass wir Erwachsene unser Wort brechen. Sie wissen nicht, was Enttäuschung ist, bis sie bitter erfahren, dass Versprochenes nicht eingehalten wurde. Aber einem Gott, von dem gesagt wird, dass er treu ist, nicht lügt, der gnädig und barmherzig ist, stehen wir skeptisch gegenüber und zweifeln an seinen Aussagen und fragen uns, ob das alles so stimmt, was es hier in der Bibel steht. Ein Kind kommt nicht auf diese Gedanken. Kinder verlassen sich auf die Mutter, auf den Vater. Sie fordern keine Beweise ihrer Liebe. Sie vertrauen ihnen einfach. Aber weil die Eltern auch in diesem Punkt versagen, sagt Paulus zum Beispiel im Psalm 27, 10, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Gott nicht zu vertrauen, entehrt ihn. Und Jesus wunderte sich, wie ich schon gesagt habe, über kindliches Vertrauen, als der Hauptmann zu ihm sagte, du brauchst nicht zu kommen, sag nur ein Wort und dein Diener wird gesund. Und Jesus selbst betete im Garten, aber lieber Vater, alles ist dir möglich, aber es soll geschehen, wie du willst. Jesus entschied sich bewusst, Gott zu vertrauen, ohne Rücksicht auf die Folgen. Einem Erwachsenen erscheint es manchmal unsinnig, zu vertrauen, wenn er hört, dass Gott sagt, bau eine Arche, und zwar auf einem Hügel. Ja? Oder zu Abraham sagte Gott, verlass deinen Heimatort, aber das Ziel wird nicht genannt. Oder opfere deinen Sohn Isaak, obwohl Gott Menschenopfer nicht erlaubte oder nicht wollte. Und von Abraham wird aber nachher gelesen, in Römer 4, obwohl nicht mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung nicht auf und glaubte. Und weiter, und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Das ist Vertrauen. Das ist werden wir Kinder. Du hast gesagt, du hast versprochen. Ein Kind kann es sich nicht vorstellen, dass er belogen oder betrogen wird. Wir als Erwachsene haben aber unsere Erfahrung damit und deswegen haben auch wir unsere Zweifel gegenüber Gott, weil wir das übernehmen. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und deswegen ermahnt uns die Schrift, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, der sagt, meint Gott wirklich es gut mit mir? Es sind also drei Merkmale eines kindlichen Wesens, die Jesus wichtig sind, wenn es um das Reich Gottes geht, in dem wir jetzt schon durch Christus leben. Kinder haben keine festgefahrene Vorstellung von Realität. Kinder können noch Geschenke annehmen. Und wir lesen in dem Wort im Neuen Testament, dass Gott uns beschenkt über Bitten und Verstehen. Und Kinder wissen, wie man vertraut. Als Erwachsene wissen wir, wie man zweifelt. Kinder wissen, wie man vertraut. Und manchmal übertragen wir das auch auf Gott. Und deswegen sagt Jesus, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird Glauben finden noch auf dieser Erde? Lukas 18, Vers 8. Gott blind zu vertrauen, ist keine Schwäche, sondern ein Segen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, die ich jetzt zum Schluss euch vorlesen möchte. Es wird von einem Schiff erzählt, das in einen Orkan gerät. Die Wellen schlagen auf das Schiff und die Passagiere schreien vor Furcht und fürchten sich um ihr Leben. Nur ein Kind, kleines Kind, sitzt unbeeindruckt auf dem Deck und spielt mit seinem Spielzeug, als wäre es nichts Besonderes, in einem solchen Sturm zu fahren. Einer der Passagiere, dem das ruhige Kind auffällt, wird aufmerksam. Er möchte wissen, warum dieses Kind keine Angst hat, wie die übrigen auf dem Schiff. Er kommt zu dem Kind, beugt sich zu dem Kind herab und fragt: Fürchtest du denn nicht, dass das Schiff untergehen könnte? Das Kind schaut verwundert auf ihn und antwortet mit einem Lächeln: Mein Vater hält doch das Steuerrad. Jesus sagte: Werdet wie die Kinder. Amen.